das nur nicht. Wir glauben, Jesus ist Amerikaner oder wir glauben, Jesus ist Afrikaner, aber ist er nicht, ne? Anyway, es sind einige Wunder passiert und ich habe manchmal gedacht, was wird mit seinen Eltern sein? Die Leute flogen durch die Gegend und Goldstaub hier und Goldstaub da und alles Mögliche war da. Ich verstehe das ja auch manchmal alles nicht, was da läuft. Und dann saßen wir eines Morgens im Gebet und dann klopft es und dann geht die Tür auf und dann kommt die Mutter von dem Geiger rein und sagt, darf ich euch mal sprechen? Ich hab ein echtes Problem. Und wir sagten, ja, was ist denn los? Könnt ihr mal in meinen Mund schauen? Ja, was ist denn da? Da ist alles voller Gold. Ob ihr das glaubt oder nicht, ich habe ein paar Goldzähne bekommen durch den Heiligen Geist. Ich dachte, die ist total zu für den Heiligen Geist. Ich dachte, die will da gar nichts mit zu tun haben. Und jetzt kommt sie mit dem Ding um die Ecke und dann haben wir das untersucht und später ist das veröffentlicht worden, ist dokumentiert worden, richtig. Also das war keine Spinnerei. Die hatte echt ein paar Sachen, ein paar goldige Sachen im Mund von Gott. Da sagt sie, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist jetzt mein Mann. Denn wir sind in die Konferenz gekommen und haben das unserem Sohn zuliebe gemacht, aber wir haben eine Entscheidung getroffen, wir lassen nichts von dem, was da passiert, irgendwie an uns ran. Und jetzt das. Und dann fragte ich, was ist denn Ihr Mann vom Beruf? Ich wusste gar nicht, warum ich das frage. Da sagt sie, das ist es ja, der ist Zahnarzt. Oh. Am Abend standen sie beide auf der Bühne mit Tränen in den Augen und haben von dem größten Wunder erzählt. Dem Wunder, dass Gott ihr Herz geknackt hat. Dass Gott ihr Herz geöffnet hat. Dass Gott ihr Herz weich gemacht hat. Und dass diese Entscheidung, nichts an sich rankommen zu lassen, dass Gott das einfach übersehen hat in seiner Gnade und in seiner Liebe und hat sie da gesehen in dieser Riesenkonferenz und hat sie rausgepickt und hat neue Menschen aus ihnen gemacht. Manchmal müssen wir Menschen von den Hecken und Zäunen retten und manchmal müssen wir die Menschen aus der Kirche retten. Amen. Nicht aufgeben. Diese Frau im Rollstuhl, sie kam nach vorne, um Gebet zu empfangen. Und ich sagte zu ihr, könntest du nicht aufstehen? Ich habe manchmal keine Lust, so lange zu beten und dann passiert nichts. Weil Jesus hat gesagt, wir sollen die Kranken heilen und nicht bebeten. Ist ja auch schon wichtig, dass wir an den richtigen Jesus glauben, ne? Beten ist nichts Schlechtes, versteht mich nicht falsch. Aber unser Auftrag ist doch der, dass wir die Kranken heilen sollen, oder? In meiner Bibel steht das. Geht hin, verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf. Das ist ein Befehl, ein Kommando. Und da brauchen wir Gebet, da brauchen wir Gehorsam, da brauchen wir Glauben und dann setzen wir die Sachen um. Und wir sind nicht verantwortlich für die Resultate, das ist dann Gottes Sache. Wir sind verantwortlich für Glaube und Gehorsam. Amen. Und diese Frau sagte, ich kann das nicht. Und ich sagte, aber würdest du trotzdem bitte aufstehen? Die ganze Denke, alles in ihr, hat ihr seit Jahren gesagt, du wirst immer so bleiben. Und wie viele haben für sie gebetet? Und dann ist es ihr besser gegangen und sie hat geweint, sie hat Liebe Gottes empfangen, sie hat Trost empfangen, sie hat manches Prophetische empfangen, aber sie ist nie aus dem Rollstuhl aufgestanden. Dann habe ich gesagt, komm, wir probieren's. Und dann ist sie aufgestanden und sackte zusammen. Ich sage, komm, wir probieren's, wir laufen. Und ich mache eine lange Geschichte kurz. Die erste Strecke sah das alles andere als eine schöne Heilung aus. Aber ich weiß noch, wie dann eine Bekannte von mir zu Hilfe gekommen ist und sie merkte, wow, der müssen wir ein Stückchen was durchglauben. Und nach 10 Minuten, Viertelstunde lief diese Frau auf und ab und auf und ab und auf und ab. Wir haben nicht einmal für sie gebetet. Wir haben mir nur gesagt, steh auf und geh. Und sie ist geheilt worden und geheilt geblieben. Sie hat nicht aufgegeben, als sie immer wieder einsackte. Sie hat es nicht aufgegeben. Sie ist, als Jesus zu dem Mann dann sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh. Da hat er auch erstmal gedacht, liebe Zeit, der hat gut reden. Ich liege schon die ganze Zeit in der Horizontalen, jahrelang liege ich in der Horizontalen und jetzt soll ich auf einmal aufstehen. Er empfing ein Wort. Er empfing die Vergebung seiner Sünden und dann empfing er dieses Wort. Steh auf und geh. Und er traf eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung, eine Gehorsamsentscheidung und er stand auf. Und ich weiß nicht, ob er sofort festgestanden hat. Wir haben manchmal so die Vorstellung, wow, so Wunder, die müssen so, das muss gleich zack, so perfekt sein. Manchmal, während wir gehen, geschehen dann die Sachen. Während wir gehen, kommt dann die Kraft Gottes. Ich habe Leute aufgerufen, zu bekennen, dass sie geheilt sind, nach vorne zu kommen. Und als sie noch am Platz standen, hatten sie noch Schmerzen. Als sie vorne standen, waren die Schmerzen weg. So, Gott möchte nicht, dass du aufgibst. Gott möchte das durchbrechen, diesen Geist des Aufgebens, des Abgebens, der Entmutigung, der Verzweiflung, der Resignation. Ich habe alles probiert. Weißt du, neulich war ich in einer Gemeinde und am Ende der Zeit kommt dann eine junge Frau an Krücken auf mich zu und sagt auch, kannst du mal mit mir beten? Ich sage, was ist denn das Problem? Ja, sagt sie, ich habe einen Unfall gehabt vor vielen Jahren, einen Verkehrsunfall und meine beiden Knie sind so kaputt gegangen, dass die Ärzte lange gebraucht haben, sie einigermaßen wieder zu richten und jetzt kann ich an Krücken gehen, aber ich habe permanent Schmerzen, ich muss permanent Schmerzmittel nehmen und kannst du mal für mich beten? Und dann habe ich sie gefragt, wer hat schon alles mit dir gebetet? Oh, jeder Prediger. Na toll, dann komme ich auch noch. Ne? Ich mache das auch gerne, das ist nicht das Ding. Und ich habe sie dann gefragt, was ist denn dann passiert? Ja, ist jedes Mal besser geworden. Ich sage, und dann bist du nach Hause gegangen und dann war alles so wie früher. Ja, sagt sie, aber ich war ermutigt. Ich sage, warum möchtest du, dass ich mit dir bete? Ja, eigentlich, sagt sie, möchte ich gesund werden. Ja, ich sage, dann lass uns doch was Richtiges tun. Dann werden wir mal nicht beten, das ist jetzt genug. Du nimmst mal einfach deine Krücken, und du läufst einfach mal ein bisschen, dann kommst du wieder zurück und dann nimmst du die Krücken und dann gehst du mal eine ganze Runde in der riesigen Gemeinde, trägst deine Krücken durch die Gegend, so eine Demonstration der Liebe Gottes. Und sie sagte, das geht nicht. Ich dachte, das geht. Und dann hat sie es gemacht und dann ging sie los und das sah sehr wackelig aus und ich dachte, wow, kann das gut gehen? Aber mit Gott kann ja nichts schief gehen, Amen. Und dann ging sie los und trug ihre Krücken und überall wurde sie gefragt, was machst du denn da? Sagt sie, ja, gerade bin ich dabei, Heilung zu empfangen. Und es ging auch nicht gleich von 0 auf 100. Das hat eine halbe Runde gedauert, bis die Schmerzen weg waren. Eine halbe Runde für jemand, der Schmerzen hat, ist unglaublich weit. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, jetzt tust du mir einen Gefallen und gehst mit deinen Krücken nach Hause und heute Abend kommst du zum zweiten Gottesdienst ohne Krücken. Und dann kam sie am Abend zum Abendgottesdienst ohne Krücken und strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Man sagt, ich habe den ganzen Tag keine Krücken mehr gebraucht. Danke Jesus, danke Walter. Und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später bekam ich dann die ganzen Atteste vom Arzt. Ich habe sie dann zum Arzt geschickt und der hat dann die Heilung total bestätigt. Und sie hat nicht aufgegeben. Weißt du, die Durchbrüche sind oft unglaublich nah an dem Punkt, wo wir aufgeben wollen. Ich weiß nicht warum, ich wollte nicht über dieses Thema heute Abend sprechen. Ich war auf dem Weg zu einer Gebetskonferenz im Ruhrgebiet. Und ich habe mich riesig gefreut, denn es wurde nicht nur gebetet, sondern der Samstagabend war Evangelisation, Heilungsevangelisation. Da hatten sie mich zu eingeladen.
Ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich stehe am Samstagmorgen auf. Ich konnte nur für diesen Abend. Ich war gerade von einer Reise zurück. Und dann stehe ich auf und will mich anziehen und nehme meine Hose. Und dann kriege ich so einen Schlag ins Kreuz. Und plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen. Meine Frau wurde wach, sagte, was hast du denn? Ich sagte, du musst mein Meeting canceln. Ich brauche einen Arzt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe unglaubliche Schmerzen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bete mal mit mir. Sie hat mit mir gebetet, nichts passiert. Ich sage, cancel das Meeting. Und dann sagte sie, nein, ich werde das Meeting nicht canceln. Du musst jetzt glauben, was du anderen predigst. Meine Frau ist immer so im Glauben, ist immer so ein paar Schritte vorweg. Das, seitdem wir uns bekehrt haben, ist das so. Das ändert sich wahrscheinlich nicht, bis wir im Himmel angekommen sind. Ich wusste sofort, was die meinte. Und sofort fing ich an zu proklamieren, ja, in deinen Wunden, Herr, bin ich geheilt. Und so weiter, all die ganzen Register, Glaubensregister gezogen. Aber es wurde schlechter und nicht besser. So lag ich auf der Erde, versuchte irgendwie so eine angenehme Stellung. Manche nicken mit dem Kopf, habt ihr schon erlebt, ne, sowas. Bitte ruf einen Arzt an. Also hat sie den ersten Arzt angerufen, der hatte Urlaub. Der zweite hatte Urlaub, der dritte hatte Urlaub. Da habe ich dann so langsam gemerkt, ich brauche den Arzt aller Ärzte. So, das war unglaublich schrecklich. Ich habe es dann nochmal mittags versucht. Ich sage, Irene, ruf, cancel das Meeting. Sie sagte, ich habe den Eindruck, du sollst da hingehen. Naja, da hingehen. Christian, ihr habt gesehen, ist ein großer Mann. Der hat mich dann ins Auto gepackt und ins Ruhrgebiet gefahren, ins Hotel geschleppt. Und da lag ich im Hotel auf der Erde. In deinen Wunden bin ich geheilt, Herr. Ich danke dir, dass ich vollkommen erlöst bin. Und alles habe ich proklamiert. Die Wahrheiten Gottes. Da war Krieg in meinem Kopf. Glaubt mir das. Und der Veranstaltungsbeginn kam immer näher und immer näher und immer näher. Und es wurde nicht besser. Ich habe so gedacht, ja, vielleicht wird Gott, wartet Gott bis 7:55 und dann krönt er meinen Glaubensakt hier gehorsam mit Zorn und dann gehe ich da rein. Und dann hat Christian mich da reingetragen. Ich habe gesagt, Gott, ich bin wahrscheinlich der verrückteste Heilungsevangelist. Ich war so froh, dass die alle angebetet haben und versunken waren in einer wunderbaren Anbetung. So schleppte mich nach vorne und dann irgendwann kam ich auf die Bühne und dann, ich betrete die Bühne und dann plötzlich, wack, war alles weg. Und ich fing an zu predigen und nach einigen Minuten wurde ich unterbrochen. Denn da drängte ein junger Mann von hinten nach vorne. Die Ordner haben ihn nicht mehr in den Griff bekommen. Die dachten, der wollte mir irgendwas Böses oder der flippte irgendwie aus. Aber als er dann näher zur Bühne kam, dann hörte ich, was er schrie. Er schrie, Hilfe, ich glaube, ich werde verrückt. Ich bin kein Christ, aber ich sehe überall Engel auf der Bühne um dich herum. Ich werde verrückt. Ich merkte sofort, das ist von Gott, sprang runter, er wich zurück. Jetzt kommen die Engel auch noch mit dir runter. Ich werde verrückt. Da hatte ich die volle Aufmerksamkeit aller Leute schließlich. Und dann habe ich ihn gefragt, wer bist du? Er sagt, ich bin kein Christ, ich bin Moslem. Und ich sehe überall Engel. Und er war wirklich berührt von der übernatürlichen Gegenwart Gottes. Und ich habe ihn ganz schlicht und einfach gefragt, möchtest du jetzt dein Leben Jesus geben? Ja. So ist er auf die Knie gegangen und hat sein Leben Jesus gegeben. Da kommt der Nächste nach vorne. Und der Geist Gottes sagt zu mir, gib ihm die Hand. Und er zieht ein paar Mal die Hand weg und dann war ich schneller und hatte sie und dann schrie er, Feuer! Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, wo? Ich habe weder Engel gesehen, noch Feuer gefühlt, noch irgendwas. Und ich sagte, was ist denn mit dir los? Er sagte, ich hatte einen Unfall. Ein Auto ist über mich rübergefahren, meine Hand war demoliert. Die Ärzte haben die Hand wunderbar hinbekommen. Aber ein Finger, der war so steif wie ein Stück Stahl. Ich konnte ihn jahrelang nicht mehr bewegen. Aber schau mal, es funktioniert alles wieder. Als du mir die Hand gegeben hast, wurde es so heiß wie Feuer. Ich sage, wer bist du denn? Ich bin Moslem, ich bin sein Freund.
Halleluja! Ruhrgebiet! Er ging auf die Knie und gab sein Leben Jesus. Dann kamen noch zwei Moslems nach vorne. Die vier waren Freunde, haben alle ihr Leben mitten in der Predigt Jesus gegeben. Als sie aufstanden, hat dann einer gesagt, für mich müsst ihr wirklich beten jetzt, über diesen Abend hinaus. Denn jetzt wird es Gegenwind geben in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Denn ich bin der Vorbeter der größten Moschee in dieser Stadt. Halleluja. War ich froh, dass ich nicht zu Hause geblieben bin. Da steht dann einer in der ersten Reihe vom Stuhl auf, nachdem das passiert, und springt auf den Stuhl und wieder runter und springt auf den Stuhl und wieder runter. Ich weiß ja nicht, was ihr für Meetings habt, aber manchmal haben wir solche Meetings, da passieren eigenartige Sachen. Ich sage, was ist mit dir denn los? Sagt er, ich sollte nächste Woche zu einer Bandscheibenoperation ins Krankenhaus. Ich habe auch jahrelang Schmerzen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte gar nichts mehr ohne Schmerzen machen. Ich kann, springen hätte ich gar nicht. Es ist alles wieder in Ordnung. Und 39 andere Leute bekundeten nacheinander ihre Heilung. Wir haben für niemand gebetet. Wir haben keine religiösen Zeremonien da absolviert. Ich glaube, wo wir zusammen sind im Namen Jesus, da ist Jesus auch. Und ich glaube, dass wenn er ein Wort sendet, ein Wort, ein Wort, ein Wort, und hier sendet er Worte, er sandte sein Wort und heilte sie. Er sprach ein Wort zu dem gelähmten Mann, steh auf, und er war gesund. Da kam der Hauptmann, der für seinen Knecht bittete und sagte, du, ich habe einen Knecht, der ist so krank, der braucht ein Wunder. Und Jesus sagt, ich will mit dir nach Hause gehen. Ich will. Und er sagte, das ist noch nicht mal nötig. Das war ein Heide, das war kein Jude, das war ein Heide. Und er sagt, das ist gar nicht nötig, Jesus, ich bin gar nicht wert, dass du mit mir nach Hause gehst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Denn ich bin auch jemand, der Autorität über Menschen hat. Und wenn ich sage, tu dies, dann tut er das. Und wenn ich sage, tu jenes, dann tut er jenes. Und wenn du ein Wort sprichst, dann wird mein Knecht gesund. Und Jesus hat nie Menschen geehrt, aber immer Glauben. Und er sagte, wow, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Und der Hauptmann ging nach Hause und fand heraus, zu derselben Stunde, als er mit Jesus sprach, ist sein Knecht gesund geworden. Ein Wort von Gott ist mehr als 1000 Worte unserer Seele. Amen. Das Wort, gefüllt mit dem Geist Gottes, gib nicht auf. Was würdest du machen, wenn Gott zu dir sagt, ein Land für ihn zu erobern, in dem es noch gar keine Christen gibt? Was würdest du machen? Vor vielen Jahren hat Gott zu uns über die Mongolei gesprochen. Und wir empfanden, das ist ein Reden Gottes. Und wir hatten keine Zeit, uns vorzubereiten, wir konnten keine Sprachen lernen, all das. Wir bekamen ein prophetisches Wort. Und ich habe lange damit gekämpft, ob das wirklich von Gott ist. Und eines Tages, als ich dann bereit war zu gehen, sage ich, Gott, wie sollen wir dort dienen? Wie sollen wir in der Mongolei dienen? Ich kann kein Russisch, zu der Zeit konnte ich noch nicht mal Englisch. Und das musste ich erst vor ein paar Jahren lernen. Und ich konnte keine andere Sprache, Mongolisch schon mal gar nicht. Und Gott sagte zu mir am Sonntagnachmittag im Wohnzimmer, sagte er, weißt du was, kümmere dich doch mal nicht um solche Sachen. Das mit dem Übersetzen, das ist eine Kleinigkeit. Du wirst dann Übersetzer auf der Straße der Hauptstadt der Westmongolei treffen. Da wirst du dann Übersetzer treffen. Haben wir uns dann vorbereitet mit Hilfsgütern und allen möglichen und LKWs gekauft und Autos, ein großes Team. Und dann ging es los über Land in die Mongolei. Und als wir das große Team ausgesandt haben auf unserem Gebetsberg Freitagabends mit Prophetien,
Gott wird vor euch hergehen, euren Zug beschließen, über euch, unter euch, ihr werdet Wunder sehen und er wird euch gebrauchen. Und wow, ich habe wegen Zeitmangel bin ich dann nach Novosibirsk geflogen, da wollte ich das Team dann treffen. So, das Team fuhr los, noch in derselben Nacht. Am nächsten Morgen bekam ich einen Telefonanruf und ein Freund sagte zu mir, setz dich mal hin, ich habe nicht so gute Nachrichten. Was ist denn passiert? Ja, der große LKW, ein 40-Tonnen-Trakt mit Hilfsgütern, ist 80 Kilometer vor Warschau aus der Kurve geflogen, ist auf die Seite gelegt, hat sich auf die Seite gelegt, die ganzen Hilfsgüter sind durch die Gegend geflogen. Einige Leute haben Armbrüche und andere Verletzungen und sind entmutigt und wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Was würdest du denn machen? Aufgeben? So, wir haben jemand hingeschickt, das Ganze zu ordnen, zu helfen. Die Verletzten sind alle zurück, der Rest weiter. Dann kamen sie an die Grenze nach Weißrussland, Brest, Belarusia. Und eine Frau stieg aus dem Auto aus und sie fiel in ein tiefes Loch und hat sich alle Rippen auf der rechten Seite gebrochen. Dann mussten wir sie da lassen im Krankenhaus. Weiter! Und dann ging es Richtung Sibirien los und ich wartete in einer Wohnung in Novosibirsk und denke, wo bleibt denn mein Team? Die sind ja einen Tag zu spät, zwei Tage zu spät, drei Tage zu spät, eine ganze Woche waren sie zu spät. Dann sind sie in Umwetterkatastrophen reingekommen und von einem Graben in den nächsten gerutscht und dann standen sie eines Morgens vor mir, das ganze Team, total verdreckt, voller Schlamm und Walter, hier sind wir, sorry, wir sind hier, aber eine Woche zu spät. Wir haben einen Bus gemietet in Novosibirsk, zwei russische Fahrer, wir haben Lebensmittel eingekauft und dann weiter in die Mongolei. Und dann kamen wir an die Grenze und endlich wollten wir in die Mongolei, wir kamen an die russische Grenze. Da macht die vor unseren Augen, macht die gerade zu. Was würdest du denn da machen? Und da ist immer die Gefahr aufzugeben, da ist immer die Gefahr, dass man sich ärgert und dass man den Willen Gottes hinterfragt und dass man anfängt, in Selbstzweifel zu gelangen und sowas. Und wir haben Gott gedankt für die Situation, wollten uns gerade schlafen legen, da kommen ein paar Russen und möchten Gebet haben, denn sie sind krank und haben gehört, dass da Jesus an der Grenzstation erschienen ist. Und plötzlich war diese einfache Holzhütte, in der wir da übernachtet haben, rammelvoll mit Leuten, die sich bekehrt haben und die geheilt worden sind. Wir hatten ein paar russische Bibeln dabei, wir hatten russische Übersetzer mit dabei und dann am nächsten Morgen ging es dann rein in die Mongolei. Wir dachten, ob die Person, die uns da empfangen soll, ob die noch da ist, nach einer Woche Verspätung, irgendwo oben in den Bergen. Und wir kamen dann an in der Mongolei und wir spürten, der Himmel ist auf und die Herrlichkeit Gottes ist da. Und da gab es noch keine Christen. Die Herrlichkeit Gottes ist überall. Die Herrlichkeit Gottes bedeckt diese Erde wie Tau oder wie Nebel am Morgen das Land. Überall. Es ist immer eine Frage unserer Perspektive. Ich bin jemand, der glaubt, dass der Himmel immer auf ist. Ich bin noch nirgendwo gewesen, wo der Himmel verschlossen war. Seit Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, seitdem er gen Himmel gefahren ist, der Himmel sich geöffnet hat, ihn aufgenommen hat und er zu Rechten Gottes sitzt, ich lese nirgendwo in der Bibel, dass der Vater gekommen ist und den Himmel wieder geschlossen hat. Ich glaube an keine schwarzen Wolken und ich glaube an keine finsteren Decken. Ich glaube an einen offenen Himmel. Ich glaube an den auferstandenen Jesus, an die Auferstehungskraft Gottes und dass die Herrlichkeit überall ist. Halleluja. So kamen wir in das Land und wir konnten den Himmel riechen. Und da war dann doch wirklich dieser Mongole, dieser Schamane, der uns eingeladen hatte und der saß da immer noch. Tag und Nacht und Nacht und Tag hat er gewartet. Sie werden kommen, das wusste er, sie werden kommen. Keine Handys, keine Satellitentelefone 1992 im August. Dann hat er uns zu seinem Stamm geführt. Und da gab es keine Straßen, keine Verkehrszeichen, nur Berge und Wildnis. Und dann sind wir da durch die Walachei und plötzlich sagt er rechts, der hätte auch links sagen können oder wieder zurück, das wäre eh alles egal gewesen. Und dann sah ich da die Berge hoch und dann fuhren unsere Autos da hoch. Ich war am letzten und oben blieben sie stehen und ich dachte auch wieder ein Problem mit dem Auto. Und dann standen die da oben alle und ich kam an und dann sagten unsere Leute, Walter, wir haben ein echtes Problem. Wir haben jetzt ein echtes Problem. Was ist hier Kultursensibilität? Und dann schaute ich über den Berg, unten im Tal war ein wunderbares Dorf, diese mongolischen Zelte, große Pferde, Herden, Schafe, schöner Fluss, eine malerische Landschaft, keine Telefondrähte, keine Elektrizität, nichts. Es war wie zu Abrahams Zeit. Ich traute meinen Augen nicht, als ich diese ganze Landschaft sah. Und ich sagte, was ist denn los, warum stoppen wir hier? Und sie sagten, ja, dieser Schamane hat gesagt, wenn Besucher dieses Dorf, diesen Stamm besuchen, die Tovinas, und sie überqueren das erste Mal den Berg, dann müssen sie die Götter der Tovina ehren. Und da war so ein Altar aus Steinen und verschiedenen Flaggen und so. Und sie sagten, wir sollen uns einen Stein suchen und wir sollen diesen Stein zur Anerkennung der Götter, der Schamanen auf diesen Altar legen. Was sollen wir jetzt tun? Oh Gott, was sollen wir jetzt tun? Diese Frage liebt der Heilige Geist unglaublich. Ich fürchte mich immer vor Christen, die wissen, was sie, die alles wissen. Die auf alles eine Antwort haben, die richtige Theologie haben, die auch wissen, was andere zu glauben haben. Und ich habe in meinem Leben mit Jesus mehr Fragen als Antworten. Ich bin permanent dabei, Gott, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun, Herr? Und wem Weisheit mangelt, dem wird Weisheit gegeben. Und ich sagte zu dem Tumwiner, weißt du, ich kenne den Chef aller Götter im Universum. Was? Der guckte mich an, wich zwei Schritte zurück. Ist das wahr? Ich sage, ja. Wir kommen im Auftrag dieses Gottes und wir würden ihn gerne anbeten hier. Ist das okay? Ja. Wir hatten keine Anlage, wir hatten kein großes Equipment. Wusstest du, dass man das alles nicht braucht, um Gott zu begegnen? Wir lieben das, wir haben auch Bands. Es ist nicht, dass ich da was gegen habe, aber wir brauchen das nicht, um Gott zu begegnen. Und dann haben wir eine Gitarre genommen, dann haben wir gesungen, Jesus, Jesus, heilig und gesalbt bist du. Und die Gegenwart Gottes wurde stärker und stärker und ich schaute den Mann an und er fing an zu weinen. Und dann waren wir fertig und ich fragte ihn, können wir jetzt den Berg überqueren und zu deinem Stamm gehen? Ja. Niemand von uns braucht irgendeinen dämlichen Stein auf diesen Schotterhaufen da zu legen. Ich liebe dieses Wort aus Jeremia, wo Jeremia sagt, die Götzen dieser Welt, das sind so Sachen wie wie Gurken im Gurkenfeld oder sowas ähnliches. Muss man sich überlegen, ein Stein auf einen Steinhaufen. Und wir gingen dann über den Berg und wir kamen dann in dieses Dorf. Und dieser Mann hat sich am nächsten Morgen mit seiner ganzen Familie bekehrt. Sie wurden geistgetauft. Und das sterbende Baby, das sie hatten, wurde kurz vor dem Sterben errettet, auf wunderbare Art und Weise errettet und dem Leben zurückgeschenkt. Er hätte das sehen sollen, was für eine Freude in diesem Stamm war. Aber dann ging es weiter an diesem Tag, denn das war nicht das Ziel. Das Ziel war die Hauptstadt der Westmongolei, Olgi. Wir wussten, da müssen wir hin. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Da müssen wir letztendlich hin. Und da kamen wir dann an. Keine Geschäfte, die waren alle zu, weil es nichts zu essen gab. Die Männer waren schon um 3 Uhr nachmittags total betrunken, Gewalt. Es gab noch nicht einmal Brot in der Stadt. Keine schönen Hotels, keine warmen Duschen, nichts. Und dann dachten wir, das ist unser verheißenes Land. Und wir gingen betend durch die Straßen dieser Stadt. Und plötzlich bleibt da diese Frau Mitte 30 auf einem uralten Motorrad vor uns, stoppt sie, schaut mich an und spricht im schönsten Deutsch, das ich gehört habe. Sagt sie, kommen Sie aus Deutschland? Sind Sie aus Deutschland? Herzlich willkommen in Olgi, der Hauptstadt der Westmongolei. Ihr seid die ersten fremden Leute in dieser Stadt aus Europa. Herzlich willkommen. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Das hat Gott mir gesagt. Ich treffe hier meine Übersetzerin. Das wusste die noch nicht. Ich fragte sie, woher kennen Sie es? Können Sie so gut Deutsch sprechen? Unter der russischen Regierung, die Russen hatten die Mongolei gerade verlassen. Sie alle verlassen, einfach im Stich gelassen. Da war ein ganzes Volk im Stich gelassen. Das ist kein schönes Gefühl, im Stich gelassen zu sein. Hier sind Menschen heute Abend, die im Stich gelassen worden sind. Von einem Ehepartner, du hast ihn geliebt, du bist im Stich gelassen worden. Du bist von Freunden im Stich gelassen worden. Du bist hängen gelassen worden. Aber ich habe einen Trost für dich. Jesus ist auch hängen gelassen worden. Jesus ist auch im Stich gelassen worden. Er kennt es. Er kennt diesen Schmerz. Er kennt dieses Gefühl. Als er am Kreuz hing, da war er verlassen, sogar von Gott, seinem Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dieser Schmerz war in dem Volk zu spüren, als wir da ankamen. Und ich spürte, Gott will heilen. Gott will heilen. Gott hat Jesus nicht hängen gelassen. Halleluja. Und Gott möchte dich nicht hängen lassen in deinem Schmerz. Er möchte dich erlösen von deinem Schmerz. Was rede ich denn? Er hat dich erlöst von deinem Schmerz. Amen. Und dann erzählte sie uns, wie sie unter dieser russischen Regierung dann in die ehemalige DDR musste, um dort zu studieren. Und da hat sie Deutsch gelernt. Da habe ich gedacht, Gott, du bist genial. Du kreierst Kommunisten, um mir zu helfen bei der Evangelisation in der Welt. Ist das nicht unglaublich? Mao Zedong hat eine Sprache für China geschaffen. Eine Sprache, und zum ersten Mal haben alle Chinesen eine Bibel gehabt. Nicht viele Sprachen. Es gibt Mandarin, es gibt eine Bibelübersetzung in Mandarin und alle Chinesen können das lesen. Das war vorher nicht möglich, da gab es zig Sprachen. Wir denken manchmal, das Böse siegt. Nein, 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 selbst das Böse muss Gottes Absichten dienen, damit er verherrlicht wird. Halleluja. Halleluja. Diese Frau sagte, was wollt ihr eigentlich hier? Und ich sagte, ja, wir wollen eurer Stadt Gutes tun. Wir haben Hilfsgüter, wir haben Kleidung, wir haben Medizin, wir haben Nahrung, wir haben alles, was ihr braucht. Aber das Beste, was wir haben eine gute Nachricht für die Stadt. Oh ja, gute Nachrichten sind ganz wichtig für uns jetzt. Da müsst ihr zum Bürgermeister kommen. Am nächsten Tag waren wir beim Bürgermeister. Die Frau war schon da. Ich sage, hast du dem Bürgermeister erzählt, dass wir Hilfsgüter haben? Oh, sagt sie, das habe ich ganz vergessen. Ich sage, was hast du ihm denn erzählt? Ja, ich habe ihm aus dem Buch erzählt, aus dem ihr mir gestern vorgelesen habt. Ich habe ihm von Jesus erzählt. Die war noch gar kein Christ. Und dann haben wir den Bürgermeister gefragt, dürfen wir für dich beten? Und er fragte, was ist das denn? Das liebe ich. Was ist das denn? Ja, wir reden mit dem Chef des Universums und der wird kommen und sich dir offenbaren und du wirst das spüren und merken und der guckte uns an. Dann hat er sich an seinem Schreibtisch festgehalten, dass du das Weiße seiner Knochen sehen konntest und er fing schon an zu schwitzen, bevor wir ihm die Hände aufgelegt haben. Und dann haben wir über ihn prophezeit. Und am Ende sagt er, wer seid ihr? Und wir sagten, wir sind Botschafter an Jesu Christi Stadt. Und wir haben eine gute Nachricht für die Stadt. Er sagte, da müsst ihr zum Radio, ihr müsst übers Radio einladen. Und ihr müsst auf den größten Platz gehen, den es hier gibt. Und da müsst ihr den Menschen erzählen. Und das ist manchmal gefährlich und ich werde zur Polizei gehen, die soll euch beschützen. Und er organisierte eine Großevangelisation für uns. Und wir waren gespannt, was passieren würde. Und dann kamen wir das erste Mal auf den Schwarzmarkt und wir hatten unsere Anlage verloren, die validiert. Wir hatten nur eine ganz kleine Anlage und alles war irgendwie, alles war so zerbrechlich. Wir kamen so zerbrechlich da an. Hast du schon mal gemerkt oder hast du schon mal gelesen, dass Gott der Schwache liebt? Dass Gott in dem Schwachen mächtig ist? Nicht durch Heer oder Kraft. Ich war so dankbar, dass wir da nicht mit einem großen, modernen LKW ankamen und alles blitzt und blinkt und in ganzer Vollkommenheit. Ich war Gott so dankbar, dass er uns unterwegs gerüttelt und geschüttelt hat, damit er genau die Formation dann hatte, die er gebrauchen konnte, um sich zu verherrlichen. Wir waren so schwach da. Aber wir haben nicht gejammert. In den Schwachen ist Gott mächtig. Und dann kamen da 5000 Leute gleich beim ersten Mal. Und gleich beim ersten Mal wurde ein Blinder geheilt und viele Kranke wurden gesund und hunderte von Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben und Zeichen und Wunder. Und am nächsten Tag wurden es immer mehr und ganze Dörfer kamen an und die sagten, wir haben gehört, dass Dr. Jesus in der Stadt ist und wir haben doch so viel Kranke und wir haben keine Krankenhäuser und wir haben keine Medikamente und wir haben keine Ärzte. Und wenn du dann gesagt hast, wer krank ist, hebt seine Hand und lege seine Hand auf die Stelle, wo er krank ist. Die haben gar nicht so viele Hände gehabt, wie sie Stellen hatten, wo sie krank waren. Aber wir mussten unsere ganze Strategie ändern und Gott ist gekommen, hat die Menschen geheilt. Und das war der Anfang der Gemeinde Jesu in der Mongolei und heute ist ein ganzes Land in der Transformation. Und wenn du wissen willst, wenn du wirklich mal Erweckung sehen willst, dann schicke ich dich zu zwei Ländern, das ist Mosambik und die Mongolei. Da werden ganze Nationen verändert. Und wir wussten natürlich, als wir weggingen, das können wir nicht einfach jetzt so als einen kurzfristigen Einsatz und das war's. Zwei unserer Bibelschüler, unsere Kurzbibelschule, bekamen den Eindruck, sie sollten Gemeinde gründen dort. Und wir fuhren wieder. Und dann blieben die zurück und haben einen tollen Job gemacht. Und dann haben wir Leute nachgesandt, die haben die Fackel genommen. Und letztes Jahr bin ich über die ganze Mongolei geflogen und wir sind überall gelandet, wo wir unsere Gemeinden haben. Und ihr solltet sehen, was da passiert. Es ist unglaublich, bis hinein in die innere Mongolei. Aber was hat der Feind versucht, uns aufzuhalten? Mein ganzes Leben ist von dieser, das ist, mein ganzes Leben ist so. Wenn wir Druck in unserem Leben haben, wenn wir Nöte in unserem Leben haben, wenn wir attackiert werden, wenn wir nicht mehr durchblicken, wenn wir Widerstände haben, wenn wir Krankheiten haben, egal was es ist, wir müssen wissen, da steckt jemand hinter, der möchte, dass wir nicht die Menschen werden, die wir sein sollen in Gottes Augen. Gott möchte, dass du der Mann bist, dass du die Frau bist, die er in dir sieht. Und der Feind wird alles Mögliche dranlegen, das zu verhindern. Aber Gott ist größer. Amen. Und was der Feind gedenkt, böse zu tun, wird Gott zu einem wunderbaren Sieg rausfahren, wenn wir dranbleiben. Ich liebe das von Hiob. Ja, seine ganze Geschichte, seine hat eine Tragik und dann mitten auf dem Müllhaufen sitzt er da und schabt sich die Geschwüre mit Scherben aus und dann ruft er, egal was ich sehe, egal was ich spüre, egal was ich erlebe, das ist alles egal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und im 42. Kapitel, dann lesen wir dann, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Da hatte er diese wirkliche, echte, gewaltige, lebendige Begegnung mit Gott gehabt. Und sein Ende wurde gekrönt mit einer großen Familie und schönen Töchtern und Reichtum. Und die Menschen kamen zurück, die ihn verlassen hatten und die ihn verstoßen hatten. Und sie haben sich gedemütigt und sie haben ihn gehuldigt und sie haben ihn geehrt. Und er hat noch viele Jahre gut gelebt. Und er ist nicht alt und abgetakelt und krank irgendwo dahin vegetiert. Er ist nicht alt und lebensmüde gestorben. Hiob starb alt und lebenssatt. Ich liebe das. Gott hat ein Maß für dich bestimmt, ein Lebensmaß. Und er möchte dieses Lebensmaß mit Leben erfüllen und er möchte, dass du die Vollzahl deiner Jahre erreichst, um ihn zu verherrlichen. Gib nicht auf. Amen. Bleib dran. Du musst ja auch nicht immer alles verstehen. Meinst du, ich verstehe das, wenn wir von einem Unfall zum nächsten gehen? Meinst du, der Kranke hat das noch verstanden, dass der da jahrelang auf der Bahre liegt? Meinst du, das versteht jemand, wenn einer vom LKW erfasst wird und zum Krüppel gefahren wird? Das versteht keiner. Da gibt es keine Antworten für. Aber eins weiß ich, dass wenn wir dranbleiben, dass Gott kommt und sich verherrlicht und sich und seine Ehre groß macht und einen wunderbaren Sieg rausfährt. Vielleicht zum Schluss noch eine Story. Als ich jetzt in Amerika war, habe ich eine Frau kennengelernt. Und diese Frau hat mich in Sekunden sowas von berührt und erfrischt. In Johannes 7, Vers 37, da lesen wir, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, nicht einfach irgendwie, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Viele glauben irgendwie, irgendwas heute, auch viele Christen glauben irgendwie, irgendwas in der Gemeinde Jesu. Was heute so alles geglaubt wird, das ist fast unglaublich. Ich staune manchmal, was Christen so alles glauben. Ja. Okay, das ist jedem seine Sache. Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, deswegen ist es so wichtig, dass du für dich persönlich festmachst und überzeugt bist, dass du an den richtigen Jesus glaubst. Und dass du nicht einem Abziehbild von Jesus folgst oder irgendeiner Karikatur mit bestem Wissen und Gewissen und guten Willen, aber doch irgendwie daneben, dass du für dich persönlich festmachst, dass du dem biblischen Jesus folgst. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Und dazu müssen wir wissen, was sagt die Schrift. Und ich muss nicht meine Bibel lesen, ich will meine Bibel lesen. Ich bin verliebt in das Wort Gottes, wie am ersten Tag. Es hat nie aufgehört. Ich muss nicht stille Zeit machen. Das wäre ein Zeichen für mich, dass ich geistlich tot bin. Da muss ich in eine Seelsorge. Ich muss nicht beten, ich muss nicht in die Gegenwart Gottes, ich muss nicht in die Gemeinde, ich muss das nicht alles, ich will das. Das ist mir ein tiefes Bedürfnis. So, du musst wissen, was die Bibel denn dann sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur so ein paar Tropfen, so ein paar Segenstropfen, so ein paar nette Segensgeschichten und Ströme. Wir warten immer, dass die Ströme von außen kommen. Nein, 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 nein. Die Ströme sind von außen, sind die schon lange gekommen. Die Ströme kommen von innen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, der von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da habe ich diese Frau getroffen, per Zufall. Sie kam in den Gottesdienst, wo ich gepredigt habe, bei Morningstar. Sie heißt Michelle. Sie kam da rein in den Gottesdienst und sie war behindert und ging an Krücken. Bei allem, was an Heilung möglich ist, was bei Gott möglich ist, manches auch da verstehe ich nicht, lasse ich aber stehen. Werde ich nicht kritisieren, werde ich nicht analysieren, lasse ich stehen und bete Gott darüber an. So, da kam die Frau mit den Krücken, legte sich gleich auf die Erde und betete den ganzen Morgen, betete sie an. Und ich sah sie und ich merkte, mit der ist was Besonderes. Und dann zeigten sie ein kurzes DVD und luden zu einer kleinen Frauenkonferenz ein. Und dabei bekam ich damit, sie heißt Michelle. Und sie lebt im Sudan. Eine junge Amerikanerin, sie lebt im Sudan. Weißt du, was Sudan ist? So das letzte Land, wo man hin will. Ne? Das ist eines der ärmsten Länder. Da ist wirklich Anarchie. Seuchen, Chaos, Kriege, Gewalt. Da ist nichts sicher. Da hat Gott sie hingeschickt. Und da erlebt sie Erweckung. Und ist eine Mutter für viele Kinder geworden. Wir durften das sehen, wie sie da tauft und heilt und evangelisiert. Und sie ist mitten da drin und bewegt sich wie ein Fisch im Wasser. nicht nur für einen zweiwöchigen Einsatz, um dann wieder nach Kalifornien zurückzugehen und sich in einem schönen Haus zu verkriechen und in einer schönen Gemeinde zu versinken. Nein, sie lebt dort. Und dann hatte ich das besondere Vorrecht, mit ihr interviewt zu werden, und ich war so 10 Minuten mit ihr zusammen, dann hörte ich so ihre Geschichte. Sie kam auf die Welt und war total verkrüppelt. Aber sowas von regelrecht missgebildet. Und als sie 14 Jahre alt war, hatte sie schon 30 schwere Operationen hinter sich. Und mit 6 Jahren hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und sie empfand, dass ihr Leben so wichtig ist, so wertvoll ist und so einmalig ist und dass sie es ihm geben möchte und dass er es gebrauchen soll zur Verherrlichung seines Namens. Dann ist sie nach in den Sudan gekommen und ist eine Lichtgestalt im Sudan und bringt wirklich Licht in die Finsternis. Und von ihr flossen diese Ströme lebendigen Wassers. Ich wäre am liebsten gar nicht mehr von ihrer Seite gegangen. Kennst du solche Menschen? Ströme lebendigen Wassers. Und sie hat x Gründe gehabt, nicht dorthin zu gehen, aufzugeben. Ich dachte, Gott, du bist so genial. Und das in einer amerikanischen Kultur, wo alles perfekt sein muss, alles schön sein muss, alles begabt sein muss, dann nimmst du jemanden, der so begrenzt ist und beweist dich in deiner unbegrenzten Macht, mit deinen unbegrenzten Möglichkeiten. Du suchst jemanden, der sagt, mit Gott ist alles möglich in meinem Leben. Amen. Sag das mal zu deinem Nachbarn, mit Gott ist alles möglich in deinem Leben. Halleluja. Mit Gott ist alles möglich. Eines der schönsten Dinge, und damit komme ich zum Schluss, ihr Lieben, was Gott heute so weltweit tut, ist dieses Wunder des Heiligen Geistes, dass er sein Volk sammelt. Ich finde es auch ganz toll hier, 7 Gemeinden habe ich gezählt, ist das richtig? 7 Gemeinden. Martha und Ernst. Dieses Wochenende ist ein Wochenende der Veränderung. Und alles hat seine Zeit. Das wissen wir aus der Bibel. Alles hat seine Zeit. Und da ist eine gewisse Zeit, die jetzt zu Ende geht. Und die war tough. Aber jetzt ist der Ausgang vom Tunnel da. Und am Ausgang ist es nicht so wie am Eingang. Es ist nicht so wie da, als ihr reingegangen seid. Da war es eine Zeit von Herrlichkeit, eine Zeit von Schönheit, von Aufbruch, von Hoffnung. Aber dann ging es irgendwie in den Tunnel rein. Und ihr seid noch drin, aber jetzt ist das Licht, kommt schon rein. Ich sehe, das Licht geht über euch rüber. Und ihr werdet nicht mehr dieselben sein. In einigen kurzen Momenten werdet ihr nicht mehr dieselbe sein, anders als damals. Deswegen sagt der Herr, schaut nicht zurück, auch nicht auf die Segensmomente, die ihr erlebt habt, denn ich bin dabei, Neues zu wirken. Etwas ganz Neues. Und ihr werdet einen Weg gehen, den ihr bisher noch nicht gegangen seid. Einen Weg, auf dem noch niemand vor euch hergegangen ist, außer Jesus. Aber Menschen sind da noch nicht hergegangen und er wird euch in ein Neuland hineinführen. Neuland. Und eure kühnsten Träume wird alles übersteigen, was ihr überhaupt nur geglaubt, gesehen, gehofft habt. Und der Herr ist hier heute Abend und er möchte euch sagen, ich bin mit euch. Ich habe euch nie losgelassen. Und ich habe nie an euch gezweifelt. Und ihr seid meine erste Wahl. Und das, was ich euch verheißen habe, und vieles, was ich euch noch nicht verheißen konnte, wird jetzt kommen, auch an Verheißung. Ihr werdet nicht nur davon träumen, ihr werdet die Erfüllung dieser Träume sehen. Und ihr werdet dieses Land bewegen. Und ihr werdet nicht nur dieses Land bewegen, sondern durch eure Bewegung, durch eure Liebe, durch eure Barmherzigkeit, durch eure Güte und durch eure Freundlichkeit, durch die Gnade Gottes in eurem Leben, werdet ihr andere Nationen berühren. Halleluja. Und jeden Ort, auf den eure Füße treten, hat Gott euch gegeben. Jeden Ort, auf den eure Füße treten. Das Land gehört euch. Gott segne euch. Eine wunderbare Zeit, in der wir leben und in der Gott sein Volk sammelt. Wisst ihr, bevor Jesus wiederkommt, und er wird wiederkommen, Amen, ich freue mich auf seine Wiederkunft, der Bräutigam wird kommen. Manchmal haben wir uns so auf diese Erde eingerichtet, ne? Meine Zeit. Wir haben eine andere Heimat, oder? Ich liebe diese Geschichte von diesem japanischen oder von diesem amerikanischen Missionar in Japan, der 30 Jahre in Japan war und keinen Heimaturlaub hat. Nach 30 Jahren hat er seinen ersten Heimaturlaub. Kannst du dir das vorstellen? Heute haben die Missionare schon im ersten Jahr dreimal Heimaturlaub, egal wo sie sind. Nach 30 Jahren das erste Mal Heimaturlaub, er kommt mit einem großen Schiff nach New York. Und dort am Hafen ist eine große Kapelle und Konfetti und Tausende von Menschen jubeln. Und er denkt sich, wow, was für ein Empfang. Er hatte nicht mitbekommen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten auch am Schiff war. Und so wurde der rote Teppich ausgerollt und das galt alles ihm. Und am Ende stand dann der Missionar immer noch oben an der Reling und kein Mensch stand mehr unten, um ihn überhaupt zu empfangen. Und er sagt, Gott, ist niemand hier, der mich in meiner Heimat empfängt? Und Gott sagt zu ihm, doch, doch, du musst nur verstehen, du bist noch nicht in deiner Heimat angekommen. Du musst nur verstehen, du bist noch nicht in deiner Heimat angekommen. So, Jesus wird wiederkommen. Und er wird Hochzeit halten mit seiner Braut. Und wir sind die Braut Christi. Wir repräsentieren einen Teil der Braut Christi. Und wenn er wiederkommen wird, dann wird er eine hübsche Braut haben. Das wird die schönste Braut des ganzen Universums sein, die Gemeinde Jesu. Ohne Flecken, ohne Runzeln, sie wird nicht behindert sein, sie wird nicht gehandicapt sein, sie wird nicht zertrennt und geteilt sein, wie das noch so ist. Und ich spüre, wie der Geist Gottes die Gemeinde Jesu, den Leib Christi heilt. Das ist eine wunderbare Geschichte, könnte ich euch viel zu sagen, was wir da erleben. Und wie der Leib Christi auf einmal, wie das Leben in diesem Leib Christi auf einmal pulsiert. Und Dinge durch den Leib möglich werden, die lange nicht möglich waren. So, worauf will ich heute Abend hinaus? Zwei Punkte. Don't give up, gib nicht auf. Und eine andere Geschichte ist die, dass ich spüre, der Geist Gottes möchte nicht nur an dir wirken, er möchte durch dich wirken. Denn du bist so ein wertvolles Teil. Du bist so einzigartig, so kostbar. Einmalig. Man spricht ja manchmal von einer Briefmarkensammlung, da gibt es nur eine begrenzte Anzahl, limited, so begrenzte Anzahl von Münzen, begrenzte Anzahl von Briefmarken oder irgendetwas anderes. Das sagt aus, dass das ganz besonders ist. Und du bist auch so eine begrenzte Type in dem Sinn. Du bist limitiert, du bist nämlich keine Kopie. Du bist einzigartig. Du bist sehr wertvoll, du bist ein unglaubliches Geschenk Gottes für diese Welt. Du bist ein unglaubliches Geschenk Gottes für die Gemeinde Jesu. Und ich denke, wir sollten mal aufstehen. Und wir sollten mal den Geist Gottes fließen lassen hier. Wenn du hier bist mit Schmerzen, wer ist hier mit Schmerzen? Wer hat mit irgendwelchen Schmerzen zu tun? Kannst du mal deine Hand heben? Ja, schaut euch mal um. Ich frage jetzt nicht, welche Schmerzen. Egal welche Schmerzen, das können körperliche Schmerzen sein, das können seelische Schmerzen sein. Lass mal eure Hand oben, ja? Okay. Oder wollen wir es mal so machen? Alle, die ihr mit Schmerzen seid, könnt ihr irgendwie hier nach vorne kommen, nach links und rechts? Könnt ihr euch mal hier hinstellen, hier vorne? Möglichst nicht so auf eine Traube. Wir haben hier genug Platz, das finde ich so toll in dieser Halle. Wir haben hier richtig schön viel Platz. Kommt doch bitte mal nach vorne. Und dann, ja gut, ja komm doch bitte. Geist Gottes ist hier. Kraft Gottes ist ganz stark hier. Das brauchen wir nicht zu fühlen. Es ist ein Faktum. Ja, hier könnt ihr euch überall hinstellen. Ja, möglichst nicht so gut. Und bevor wir hier zur Sache gehen, lasst uns einfach mal, wer hat mit Entmutigung zu tun? Wer hat mit diesem Aufgeben? Oder wer hat entdeckt, der hat aufgegeben und abgegeben? Und könnt ihr euch mal melden? Ja, ist ganz gut, wenn wir uns demütigen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Ja. Lasst uns doch einfach mal ein kurzes Gebet zusammensprechen. Vater im Namen Jesus. Vater im Namen Jesus. Kommen wir zu dir. Und wir sagen, es tut uns leid, wo wir nicht durchgeglaubt haben, wo wir aufgegeben haben, wo wir dem Geist der Entmutigung Raum gegeben haben. Und so bitten wir dich um Vergebung. Es tut mir leid. Und ich löse mich von jedem Geist der Entmutigung. Ich löse mich von jedem Geist der Verzagtheit. Ich löse mich von jedem Geist des Kleinglaubens und des Unglaubens. In deinem Namen, Jesus. Und ich empfange Kühnheit. Ich empfange Glaubensmut. Ich empfange Zuversicht. Und ich empfange Gewissheit. Ich danke dir, Herr, für diese Gnade. Deine Gnade triumphiert über alles Gericht. Danke, Herr, dass du mich wiederherstellst. Im Namen Jesus. Und ich mache die Tür zu für diesen Geist des Aufgebens, für diesen Geist der Entmutigung. Ich verschließe die Tür zu meinem Leben. Ich verschließe die Tür zu meiner Familie, in meine Verwandtschaft, in meine Gemeinde, in dem Namen Jesus. Und ich bekenne über uns, der Himmel ist offen. Und ich danke dir, dass wir überlagert sind mit Herrlichkeit. Halleluja. 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 Lass uns Jesus mal Ehre mit einem ganz kräftigen Applaus. Und dann gehen wir weiter.